Wir haben in Deutschland 14,5 Tage im Durchschnitt der Beschäftigten Krankheitstage. 14,5 Tage, das sind fast 3 Wochen, in denen die Menschen in Deutschland aus Krankheitsgründen nicht arbeiten. Ist das wirklich richtig? Ist das wirklich notwendig?
Das fragte Bundeskanzler Friedrich Merz vor einigen Tagen auf einer Wahlkampfveranstaltung der CDU in Heilbronn. Das war ein Mitschnitt des ZDF. Man müsse Anreize schaffen, damit die Menschen ihrer Beschäftigung nachgehen, so Merz weiter. Das Ziel, eine höhere volkswirtschaftliche Leistung. Die Reaktion folgte prompt. Gesundheitsministerin Nina Warken, ebenfalls CDU, möchte die Regelungen zur telefonischen Krankschreibung überprüfen. Arbeitgeberverbände wollen sie sogar ganz abschaffen. Wie hohe Fehlzeiten die Wirtschaftsleistung in Deutschland tatsächlich bremsen, das erfahren Sie in dieser Podcast-Folge.
Makroskop, der wirtschaftspolitische Podcast. Eine Produktion des Verbands Forschender Pharmaunternehmen.
Herzlich willkommen bei Makroskop. Ich bin Philipp Eins. Wieder mit am Start und dabei kerngesund ist Dr. Klaus Michelsen, Chefvolkswirt des Verbands Forschender Pharmaunternehmen. Hallo Klaus.
Hallo Philipp.
Ja, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland waren im Jahr 2024 14,8 Arbeitstage krank gemeldet, so das Statistische Bundesamt. 2007, das ist jetzt so ungefähr 20 Jahre her, da waren es noch 8,1 Tage. Die Frage liegt auf der Hand, werden wir immer kränker?
Ja, wir haben eine Tendenz des steigenden Krankenstands. Das ist eine Entwicklung, die sich seit einigen Jahren oder eigentlich seit Jahren auch so zeigt. Das ist so immer Stück für Stück für Stück nach oben gegangen. Das hat ein bisschen was damit zu tun, dass die Bevölkerung insgesamt älter wird. Also natürlich sind dann eben ältere Menschen, wenn man im Durchschnitt älter ist, auch im Durchschnitt krankheitsanfälliger. Und deswegen steigen dort die Zahlen. Das Zweite ist, wir sehen ein Anstieg auch gerade bei psychischen Erkrankungen. Das ist etwas, was zugenommen hat in den letzten Jahren. Und wir haben seit Corona einen relativ starken, sprunghaften Anstieg auch im Bereich der Atemwegserkrankungen. Und das führt dann in der Summe dazu, dass wir deutlich höhere Krankenstände haben, als wir das vielleicht noch vor 10, 15 Jahren gewohnt waren.
Nun gibt es ja zwei Möglichkeiten. Also wie du gerade beschrieben hast, wir werden älter und damit auch tatsächlich kränker, also anfälliger für Infekte. Die andere Möglichkeit ist, dass die Krankheiten einfach besser erfasst werden.
Das stimmt auch. Also wir haben da vor einiger Zeit eine Veränderung auch in der statistischen Erhebung erlebt. Also das ist die sogenannte elektronische Krankschreibung. Vorher hat man vom Arzt den gelben Zettel bekommen, ist damit dann losmarschiert zum Arbeitgeber und musste das im Zweifel dann noch bei der Krankenkasse einschicken. Und da ist vielleicht der ein oder andere Zettel mal verloren gegangen. Das bedeutet, da gibt es so einen Meldeeffekt. Der hat dann im Jahr 2022 auch durchaus zugeschlagen. Gibt da Schätzungen darüber, wie viel von den zusätzlichen Krankheitsfällen, die jetzt erfasst wurden statistisch, denn auf diese bessere Erfassung zurückzuführen ist. Und da sind die Schätzungen, dass das bis zu 60% sein können. Ja, aber das ist sozusagen die oberste Grenze dessen, was da anzusetzen ist. Also man hat trotz dessen, selbst wenn diese Meldung deutlich besser messbar wurde, auch noch einen signifikanten Anteil tatsächlichen Krankheitsgeschehens. Das sieht man auch in anderen Statistiken. Beispielsweise, wenn man sich solche Statistiken wie die Grippeinzidenz anschaut, sieht man, dass da einiges passiert. Aber eben auch in der Zahl der Arztbesuche. Im Jahr 2022 oder 2021/22 sind eben auch die Zahl der Arztbesuche deutlich gestiegen, was eben dafür spricht, dass die Menschen da an der Stelle auch deutlich höheres Krankheitsgeschehen erleben.
Wenn man jetzt aber das Zitat von Friedrich Merz sich anhört, wir haben es ja gerade eingespielt, da könnte man meinen, ja, die Menschen entscheiden sich aus freien Stücken, ob sie denn nun krank sind oder nicht, so als ob sie eigentlich gar nicht richtig arbeiten wollten. Gibt es dafür Anhaltspunkte?
Ja, es gibt zumindest Literatur, die man da heranziehen kann. Es gibt schon einen Zusammenhang zwischen der Frage, wie komfortabel ist ein Sozial- oder Krankensystem ausgestaltet, mit hin zu der Frage, wie häufig melde ich mich dann krank. Aber was wir hier jetzt in den letzten 2, 3 Jahren eben oder 4 Jahren erleben, das ist eben auf ein tatsächlich verändertes Krankheitsgeschehen zurückzuführen in größeren Teilen. Und da kann man das nicht einfach wegdiskutieren und den Leuten verbieten, krank zu werden. Also das ist nicht die Lösung. Nichtsdestotrotz kann man sich überlegen, wie man diesen hohen Krankenstand auch in Form veränderter Krankschreibungsregeln dann reduzieren kann.
Was ja unabhängig von dieser politischen Debatte aber stimmt und auch messbar ist, dass hohe Krankenstände sich auf die Volkswirtschaft auswirken. Und gerade in der Wirtschaftskrise, da treffen diese Zahlen Deutschland ganz empfindlich. Wir schauen uns das mal an in einem kurzen Überblick.
Seit 4 Jahren ist der Krankenstand in Deutschland auf einem weit überdurchschnittlichen Niveau mit erheblichen wirtschaftlichen Konsequenzen. Bis zu 160 Milliarden Euro an Wirtschaftsleistung hat dies bislang gekostet. Das geht aus dem aktuellen Economic Policy Brief des VFA hervor. Der Grund? Fehlende Arbeitskräfte bremsen die Produktion von Gütern und Dienstleistungen. Neben dem unmittelbaren Arbeitsausfall steigen die Lohnfortzahlungskosten für Unternehmen sowie die Ausgaben der Krankenkassen, was langfristig zu höheren Lohnnebenkosten führt und die internationale Wettbewerbsfähigkeit deutscher Firmen schwächt. Zudem erhöht eine dünne Personaldecke den Stresspegel der verbleibenden Belegschaft. Das zieht einen Teufelskreis aus weiterer Überlastung und zusätzlichen Krankheitsfällen nach sich.
Bis zu 160 Milliarden Euro an Wirtschaftsleistung also, Klaus, kostet dieser Krankenstand. Das habt ihr ja gerade geschrieben, veröffentlicht im Economic Policy Brief des VFA. Wie kommt ihr auf diese doch ziemlich gewaltige Zahl?
Das wirkt groß und das ist es auch. Das ist ja auch die Botschaft, die wir senden wollen. Das ist eben tatsächlich teuer, sich da eben diesen höheren Krankenstand einfach so zu leisten. Also man könnte ja auf die Idee kommen und sagen, ja, dann kurieren sich die Leute eben aus und das ist dann eben so, die fehlen dann, die bekommen ja eh ihren Lohn und das macht gar nichts aus. Aber uns fehlt halt Wertschöpfung. Wenn jemand tatsächlich nicht anpacken kann, dann wird auch eben diese Arbeit nicht erledigt, die da üblicherweise dann angefallen wäre. Also es hat eben reale wirtschaftliche Konsequenzen und die sind durchaus beträchtlich. Wenn man sich überlegt, wie viele Arbeitsstunden zusätzlich weggefallen sind, dann entspricht das ungefähr, wenn das 1:1 tatsächlich nicht nur Statistik ist, sondern tatsächlich reales Krankheitsgeschehen, dann entspricht das ungefähr 800.000 Beschäftigten, die man dann im Jahr weniger zur Verfügung hat. Und das macht sich natürlich bemerkbar. Also die Arbeit, die kann man ja nicht einfach so wegdrücken. Wir haben das dann in entsprechenden statistischen Modellen nachvollzogen. Also wir haben dann geschätzt, wie wirkt sich das eben aus? Einiges weggefallene Arbeit kann ja auch durch andere kompensiert werden, indem andere meinetwegen etwas länger arbeiten, etwas schneller arbeiten. Da kann Unternehmen auch darauf reagieren, wenn jemand ausfällt. Aber es kann eben nicht alles abfangen. Und der Rest, der übrig bleibt, ist dann eben über 4 Jahre kumuliert bis zu 160 Milliarden Euro. Wir haben da bewusst auch eine Bandbreite angegeben. Also wir sagen, zwischen einem ungefähr 0,4 bis 1% Wirtschaftsleistung pro Jahr ist durch diesen höheren Krankenstand verloren gegangen.
Habt ihr euch da nochmal einzelne Branchen und auch Berufe angeschaut, um zu schauen, wo ist eigentlich der Krankenstand besonders hoch?
Ja, wir sind da schon auch nochmal über die Dörfer gegangen, hatten das auch vor 2 Jahren dann nochmal ein bisschen detaillierter ausziseliert, wo da die Belastungen besonders groß sind in der Industrie insgesamt, dort im verarbeitenden Gewerbe, wo dann Produktionsprozesse eben nicht einfach so zu stoppen sind, wo eben auch nicht einfach der Ausfall eines Kollegen, einer Kollegin kompensiert werden kann. Da sind die Kosten besonders hoch. Das ist auch der Wirtschaftsbereich, in dem wir natürlich momentan die größten Probleme haben. Also da trifft dann auf die konjunkturelle Schwäche dann auch noch sozusagen ein strukturelles Problem, wenn dann nämlich plötzlich ein entscheidender Beschäftigter nicht am Platz ist, dann hat man da nochmal im Ablauf Schwierigkeiten. Da passiert eine ganze Menge und innerhalb dieser Industrie kann man das auch nochmal auffächern. Da gibt es dann eben Branchen, bei denen das dann eben deutlich stärker zu Buche schlägt als in anderen. Das kann man alles bei uns nachlesen, ja.
Wie schaut es denn aus dem europäischen Vergleich? Habt ihr das auch gemessen, wo Deutschland da steht?
Auch das haben wir vor 2 Jahren mal gemacht. Da haben wir mal geguckt, ist das denn etwas, was nur ein deutsches Phänomen ist oder ob da eben auch in Europa die Unterschiede da sind. Die Nachricht ist, wir haben insgesamt höhere Krankenstände auch in anderen Ländern. Das fällt dann schon durchaus auch unterschiedlicher aus. Aber wir sehen eben, dass sich das durch die Bank weg, gerade im Bereich der Atemwegserkrankungen, als internationales Phänomen durchaus herausstellt, dass man eben höhere Krankenstände hat. Es gab dann Jahre, wo dann Deutschland besonders stark betroffen war, auch im Vergleich zu seinen Nachbarländern. Da haben wir uns dann auch die Frage gestellt, was hier eigentlich anders läuft. Da kam dann dieser Meldeeffekt auch durchaus noch dazu und erklärt da so ein bisschen diese Ausreißerposition. Aber insgesamt muss man sagen, haben wir eben über alle Ländergrenzen hinweg mit einem höheren Krankheitsgeschehen zu tun.
Du hast es ja gerade beschrieben, dass statistisch gesehen das wirklich so ist, als würden Arbeitsplätze, also Beschäftigte fehlen in den Betrieben, wenn akkumuliert übers Jahr Menschen zu oft krankgeschrieben sind. Ist es nicht in der Praxis aber so, dass man sich gegenseitig aushilft, ne? Also Kollegin ist krank, dann springe ich mit ein, pack mit an. Habt ihr das mit berücksichtigt?
Ja, wir haben das natürlich auch versucht zu modellieren. Da kann man dann dafür kontrollieren, wie gut ist der Rest der Belegschaft ausgelastet. Ja, also es kommt ja auch darauf an, ob die nicht auch schon auf Anschlag laufen. Und das kann man eben in statistischen Modellen auch durchaus nachvollziehen. Da wird dann der Auslastungsgrad der Wirtschaft damit einbezogen. Und je nachdem, wenn dort Kapazitäten in Anführungsstrichen frei sind, kann man besser kompensieren. Wenn es schon überall eng ist und knirscht, kann man das weniger gut. Also das haben wir durchaus berücksichtigt, aber auch da noch der Hinweis, man kann das zwar zeitweise machen, man kann natürlich zeitweise kompensieren, aber man fährt dann im Grunde genommen bei den anderen in Anführungsstrichen auf Verschleiß. Also das hat natürlich Rückwirkungen auch auf die Gesundheit der übrigen Belegschaft, wenn sie ständig Überstunden machen müssen.
Also der Stresslevel, der steigt dann auch bei den anderen, ne?
Genau, Stresslevel, körperliche Belastung, je nachdem. Und das kann man eben auch nicht dauerhaft einfach so hochhalten. Das heißt, man muss sich entweder als Betrieb auf höhere Krankenstände einrichten, mehr Puffer einbauen oder versuchen, die Krankenstände insgesamt wieder runterzukriegen und zu senken, damit man eben die Belastung der anderen auch reduziert.
Jetzt haben wir sehr viel gesprochen über die Folgen für die Betriebe, für die Unternehmen. Schauen wir doch mal auf die Krankenkassen. Was bedeutet der hohe Krankenstand für die, auch finanziell?
Ja, das ist nicht ganz wenig, was da an Einnahmen vor allen Dingen wegbricht. Also wir haben, wenn nicht gearbeitet wird, natürlich oder insgesamt dann rein rechnerisch geringere Lohnsummen und die entsprechend wirken sich dann in geringeren Beitragszahlungen aus. Das geht dann schon um einige Milliarden. Auf der anderen Seite haben wir höhere Kosten für die Behandlung. Wir haben natürlich auch die Frage, wie stark wird dann das Gesundheitswesen auch blockiert? Na, also die Diskussion beispielsweise um die telefonische Krankschreibung kam ja vor allen Dingen deshalb, dass man eben beobachtet hat, die sitzen jetzt alle verschnupft in den Arztpraxen und verstopfen da im Grunde genommen die Prozesse. Also suchen wir uns einen pragmatischen Weg, da eben drum herum zu arbeiten. Und sowas macht sich bemerkbar finanziell und das kann man natürlich dann auch entsprechend auf der Habenseite verbuchen, wenn man die Krankenstände runterkriegt.
Ja, wenn man das mal zu Ende denkt, wir erleben jetzt ja gerade steigende Zusatzbeiträge bei den Krankenkassen. Das heißt, am Ende kommt es wieder bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern an, ne?
Absolut. Also wir sprechen da in der Größenordnung von fast einem Zehntel Beitragssatz, der da sozusagen in der Summe aufgelaufen ist bei den Krankenkassen. Und das ist etwas, was wir ja durchaus messen können.
Wir haben es gerade angesprochen in der Anmoderation. Auch du hast es gerade erwähnt, die telefonische Krankschreibung. Die ist etwas in Verruf geraten in den letzten Tagen und Wochen. Die Politik will sie abschaffen. Ihr schreibt aber, das ist überhaupt nicht so sinnvoll. Warum eigentlich?
Ja, den einen Grund habe ich jetzt schon so ein bisschen vorweggenommen. Also man hat das ja eingeführt, damit man eben Entlastung im Gesundheitswesen auch schafft, damit die Ärztinnen und Ärzte sich um dann die schwierigeren Fälle kümmern können und eben nicht jeden vorstellig lassen werden müssen, der da einen Schnupfen mit sich rumträgt oder eine Atemwegserkrankung. Das sollte vereinfachen. Und ist in gewisser Weise auch ein Vertrauensvorschuss gegenüber denjenigen, die sich dann krank melden. Das ist etwas, ja, wo dann eben diese Frage so ein bisschen im Raum steht, wird das ausgenutzt oder nicht? Und wir haben uns angeschaut, wie viel Zeit da eigentlich oder wie viel Arbeitsausfall eigentlich mit dieser elektronischen Krankschreibung zu erklären ist und wie groß sozusagen die Summe des zusätzlichen Krankenstandes ist. Und dann ist eben diese telefonische Krankschreibung tatsächlich nicht der große Brocken. Es geht da um sehr kurze Dauern der Krankschreibung. Da geht es dann um auch eher geringere Fallzahlen. Insofern ist das aus meiner Sicht eine Debatte, die natürlich nahe liegt, weil man dann politisch etwas aufladen kann, die aber das Problem dieses hohen Krankenstandes im Ergebnis überhaupt nicht signifikant beeinflusst.
Ein weiteres Thema ist die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall. Kommt uns ganz normal vor, ist aber im europäischen Vergleich nicht selbstverständlich. Also dass wirklich die ersten Tage während einer Krankheit der Arbeitgeber weiterhin Lohn zahlt. Ist eine wichtige Errungenschaft der sozialen Marktwirtschaft, könnte man auf der anderen Seite ja auch sagen. Sollte man darauf verzichten, dass man die ersten Tage weiterhin Lohn zahlt, so als Anreiz, komm mal schön zur Arbeit?
Ja, das ist eine Diskussion, die wir ja gerade führen, ist das eben ein wirtschaftlicher Anreiz, der die Leute dann eben dazu bringt, sich schneller mal krankschreiben zu lassen. Also so ein bisschen, wie hat die Bild-Zeitung gesagt, die Bettkantenentscheidung, ne? Bleibe ich liegen oder stehe ich auf? Da ist eben das in anderen Ländern üblich, dass man das durch diesen finanziellen Anreiz oder letztlich diesen Punkt hier, die ersten 1, 2, 3 Tage bekommt er eben keine Lohnfortzahlung, dass man die Menschen dann eher in die Richtung bewegt, wir stehen auf und gehen zur Arbeit. Das hat Kosten. Also das führt natürlich dazu, dass dann Menschen, die eher krank sind, zur Arbeit gehen und im Zweifel die andere Belegschaft anstecken und sich im Zweifel auch selbst nochmal etwas mehr krank machen, als man das vorher schon war. Also das ist so diese Abwägung, die man dann zu treffen hat. Man kann das machen. Die Literatur gibt das durchaus her, dass es da einen Zusammenhang gibt, dass man darüber diskutieren kann. Es ist ein langer Aushandlungsprozess gewesen, auch zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite. Und letztlich ist das eben das Ergebnis dieses Aushandlungsprozesses. Man muss die Diskussion dann eben neu führen und ich bin gespannt auf die Ergebnisse.
Wenn wir jetzt aber im Ausland bleiben, ins Ausland schauen, da gibt es auch andere interessante Modelle. Da lohnt auch einen Blick, nämlich nach Schweden.
In Schweden verfolgt das System der Teilkrankschreibung ein klares Ziel. ArbeitnehmerInnen sollen nicht komplett aus dem Arbeitsleben gerissen werden, sondern wenn möglich mit reduzierter Kraft weiterarbeiten. Man ist dort nicht einfach krank oder gesund, sondern die Arbeitsfähigkeit wird in Stufen von 25-100% bewertet. ArbeitnehmerInnen, die zu 50% krankgeschrieben sind, können entweder jeden Tag die halbe Zeit arbeiten oder nur 2,5 Tage pro Woche kommen. Dies wird individuell mit den ArbeitgeberInnen abgestimmt.
Eine Teilkrankschreibung, also wäre das etwas für Deutschland?
Das wäre durchaus ein Weg, um dann auch die Krankenlast oder die durchschnittliche Krankheitstage zu senken. Also wir wissen das ja alle, wir sind schon wieder vielleicht halbwegs auf dem Damm oder es ist nicht ganz so schlimm. Trotzdem kriegt man, wenn man eine Krankschreibung bekommt, sie vollständig. Also man ist dann eben 100% aus dem Prozess rausgenommen. Man kann, wenn man das dann nett meint, noch ein bisschen unterstützen aus dem Krankenbett. Aber es ist eben nicht so geregelt, dass man sagt, ja, okay, wir haben Modelle, die da berücksichtigen, wie schwer eigentlich mein Ausfall ist. Und das ist etwas, womit man natürlich arbeiten kann. Und ich glaube auch, dass das vielen entgegenkommt, die eben auch sich krank schreiben lassen, weil die allermeisten sagen, ja, naja, wenn ich dann wiederkomme, ist der Stapel der Arbeit nochmal höher, den ich hier zu erledigen habe. Ich habe gar nicht so dagegen, jetzt auch nochmal was zu tun, aber es wäre eben gut, wenn es eben nicht so viel ist. Und da eben für Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite ein Instrument zu schaffen, was es dann erlaubt, genauso eben flexibler auf die Situation zu reagieren, ist ein eigentlich ganz guter und cleverer Weg.
Du hast jetzt gerade schon ein Beispiel genannt. Ne? Es ist vielleicht nicht ganz so schlimm mit dem Schnupfen, mit der Erkältung, wie man gedacht hat. Vielleicht auch Kopfschmerzen. Ne? So kann ich mir gut vorstellen, dass man da nach einem halben Tag dann doch denkt, okay, ich könnte wieder was machen. Wenn ich jetzt aber Fieber habe, dann sollte ich nicht arbeiten. Ist ja klar. Für welche Fälle, für welche Erkrankungen wäre so eine Teilkrankschreibung noch denkbar?
Ja, ich glaube, es gibt auch Fälle, in denen man wirklich längerwierige Erkrankungen hat. Also das wird dann in der Statistik so unter Skeletterkrankungen, also der klassische Rücken. Wenn da eben die Belastung einfach nicht 100% da ist, ne? Also wenn man da eben nicht in der Lage ist, dann körperlich irgendwelche Dinge zu tun oder zu sitzen und zu stehen so lange, dann kann man das auch tun. Und das sind dann eben typischerweise Krankheiten, die sich auch über Wochen hinweg ziehen, ne? Also da wird man dann eben auch länger aus dem Arbeitsprozess rausgenommen und dann ist es vielleicht auch gar nicht so schlecht, wenn man dann diesen Kontakt auch mit Kolleginnen und Kollegen wieder langsam aufbaut, in die Prozesse wieder langsamer integriert wird, dass man da eben so stufenweise eben solche Arbeitsprozesse dann auch wieder mit aufnehmen kann. Also für solche Fälle kann ich mir vorstellen, dass es auch durchaus lohnenswert ist, über solche Modelle nachzudenken.
Das Thema Teilkrankschreibung, das wurde in den letzten Tagen und Wochen auch wieder diskutiert, auch hier in Deutschland. Die Gewerkschaften haben sich da in der Vergangenheit eher skeptisch gezeigt. Auf der anderen Seite DAK-Chef Andreas Storm, der hat im Gespräch mit der deutschen Presseagentur dafür plädiert, also eine Teilkrankschreibung einzuführen. Was müsste nun geschehen, damit das auch wirklich passiert politisch?
Ja, ich glaube, wir müssen uns einfach in der Debatte etwas wieder versachlichen. Das findet jetzt, denke ich, auch gerade statt. Also einiges, was da an populäreren Forderungen durch den Raum geisterte, ist da, denke ich, wieder abgeräumt. Und wenn man das auf diese Frage reduziert, wie kriegt man tatsächlich Menschen, die arbeiten könnten, die aber nicht vollständig genesen sind, in diesen Arbeitsprozess zurück, dann kann man damit signifikant die Krankentage senken. Die Diskussion jetzt zu führen, das ist jetzt vielleicht auch eine Frage, wo sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer mal zusammensetzen können und dann eben der Politik an der Stelle auch nochmal eine Handlungsempfehlung geben, die im Zweifel sogar geeint kommt.
Gibt es da noch weitere Lösungsansätze, die diskutiert werden, bei denen du jetzt sagst, okay, das könnte interessant und zukunftsweisend sein?
Ja, also ich meine, über all das, was Prävention heißt, müssen wir einfach reden. Also das, was Vorbeugen von Erkrankungen bedeutet, das ist etwas, was in unserem Gesundheitssystem viel zu wenig belohnt wird. Und da gibt es zwar immer diese schönen Heftchen der Krankenversicherung, wo man sich dann Bonusstempel besorgen kann, aber in unserem gesamten Krankenwesen oder Gesundheitssystem ist es eigentlich auf die Behandlung von kranken Personen ausgerichtet und sehr, sehr wenig auf Präventivmaßnahmen. Da müssen wir auf jeden Fall was tun.
Ja, Vorbeugemedizin, so nennt das auch der frühere Gesundheitsminister Karl Lauterbach von der SPD. Also du hast gerade gesagt, ne, diese kleinen Bonusheftchen sicher. Das andere ist Früherkennung von Bluthochdruck beispielsweise. Auch eine Erhöhung der Tabaksteuer wird da diskutiert. Hätte das alles messbare Effekte auf die Volkswirtschaft? Kann man das wirklich bemessen, berechnen?
Man kann das berechnen, explizit auch die Frage der Besteuerung ungesunder Lebensweise kann man berechnen. Da gibt es auch gute Beispiele aus dem europäischen Umland, also in Großbritannien, aber auch in skandinavischen Ländern beispielsweise wurde die Zuckersteuer deutlich erhöht und es wurde dann eben dafür gesorgt, dass viel weniger Zucker in beispielsweise Softdrinks drinsteckt und man kann eben nachvollziehen, wie sich das auf die Gesundheit im Durchschnitt ausgewirkt hat und das ist messbar. Ja, also die Diabetesfälle sind messbar und die Frage, wie stark hängt das beispielsweise mit dem Zuckerkonsum zusammen, ist auch völlig klar. Wir können sehr gut sagen, wie viele Menschen pro Jahr an Tabakkonsum sterben. Das ist der äußerste Fall, aber eben auch die Krankheiten, die daraus entstehen, sind auch auf der Hand liegend und eine große Belastung für das Gesundheitswesen. Und dasselbe gilt im Übrigen auch für Alkohol. Da haben wir ja ein spezielleres Verhältnis in Europa dazu und da wird ja auch viel darüber gesprochen, ob man beispielsweise es gut findet, dass Jugendliche begleitet trinken dürfen. Also das ist ja auch irgendwie so eine Absurdität, dass der Alkohol weniger schädlich ist, wenn er unter Aufsicht von Erwachsenen konsumiert wird. Also da kann man ja an verschiedenen Stellen noch reden. Und das sind tatsächlich wirklich ja bekannte und messbare Möglichkeiten, da auch das Verhalten zu verändern. Man kommt dann schnell in so eine Debatte rein, wer bevormundet hier eigentlich wen. Aber, und das ist bei der Gesundheit etwas Wichtiges, diese Gesundheit wirkt sich eben auch auf die Gesamtheit aus. Also die gesamte Gesellschaft versichert sich ja gegenseitig. Und dementsprechend kann man ja auch von der gesamten Gesellschaft einfordern, dass sie sich an manchen Stellen vielleicht auch bewusster ernährt, bewusst auch bestimmte Drogen oder andere Dinge weglässt und das dann im Zweifel genießt und nicht sozusagen sich dem Rausch dahin gibt.
Bei der Prävention von Krankheiten, da sind Medizin- und Pharmabranche natürlich auch sehr stark gefragt. Und was da immer schnell diskutiert wird, sind höhere Impfquoten. Auch die gehören ja zur Prävention und die hätten ebenfalls eine Auswirkung auf die Volkswirtschaft.
Höhere Impfquoten wirken wie eine Versicherungspolice für das Bruttoinlandsprodukt. Da ein erheblicher Teil der wirtschaftlichen Verluste in Deutschland auf Atemwegserkrankungen zurückzuführen ist, haben Impfungen einen messbaren Hebeleffekt auf die ökonomische Stabilität. Für die saisonale Grippe stehen jedes Jahr angepasste und wirksame Impfstoffe zur Verfügung. Ein elektronischer Impfpass kann helfen, den Impfschutz insgesamt aktuell zu halten. Mit einer guten Diagnostik können im Bereich der Sekundärprävention Erkrankungen frühzeitig erkannt und behandelt werden. Auch die Arbeitsausfälle und die Mehrbelastung von Beschäftigten, die für erkrankte KollegInnen einspringen und damit selbst stressbedingte Erkrankungen riskieren, lassen sich so eingrenzen.
Impfungen schützen also nicht nur die Menschen, sondern auch die Wirtschaft. Wie lassen sich denn die Impfquoten erhöhen?
Ja, gute Frage. Also ich glaube, da sind viele einfache Maßnahmen auf der Hand liegend und wir müssen sie auch umsetzen. Dass die wirtschaftliche Entwicklung von der Impfung oder beziehungsweise der Krankenlast abhängt, da haben wir ja ganz schmerzhaft während der Corona-Zeit gelernt. Also ich glaube, diesen Zusammenhang muss man gar nicht weiter erläutern. Die Möglichkeit eben über Impfungen zu verhindern, dass man sich infiziert oder eben schwere Krankheitsverläufe zu verhindern, das gilt sowohl für jetzt die Corona-Impfung, die nach wie vor ja wichtig ist, aber auch für die saisonale Influenza und verschiedene andere Atemwegserkrankungen, die wirklich einfach saisonal auftreten. Wie kann man das erhöhen? Was wir beobachten ist, dass wir tatsächlich eher sinkende als steigende Impfquoten haben, was eher nachteilig sich auswirkt.
Hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Woran liegt das?
Ja, Zu Corona hat man natürlich große Awareness für dieses Thema gehabt und das flaut jetzt einfach wieder so ein bisschen ab und das ist nachteilig insgesamt. Auch wird dann häufig gesagt, naja gut, jetzt ist es vielleicht nicht mehr so wichtig, sich zu impfen zu lassen. Auch die Ständige Impfkommission gibt halt Empfehlungen für Impfungen, vor allen Dingen auf Grundlage der gesundheitlichen Gefährdung heraus und weniger vielleicht mit dem Blick auf, was kann hier auch gesamtwirtschaftlichen Schaden reduzieren. Also das könnte man sich auch zur Grundlage nehmen und fragen, wer sollte geimpft werden. Also da gibt es so einige Entwicklungen, die dazu führen, dass eher die Impfneigung eher abnimmt. Wie kann man das wiederum stärken? Beispielsweise, indem man sichtbar macht, wie eigentlich der Impfschutz ist. Also wir kennen alle dieses gelbe Heftchen und ich würde mal behaupten, fast alle von uns haben dieses gelbe Heftchen im Laufe ihres Lebens auch schon mal verloren. Und damit ist jede Information weg, letztlich über den Impfstatus. Und das kann man natürlich, wenn man das elektronisch führt, ganz einfach lösen. Da kann man sich dann daran erinnern lassen, welche Impfungen noch fehlen. Und dementsprechend kann man dann handeln. Und das ist etwas, was, glaube ich, insgesamt Vorteile mit sich bringt. Da gibt es schon eine Diskussion, die läuft. In der Umsetzung sind wir noch nicht so richtig gut. Da gibt es Nachholbedarf. Zweiter Punkt ist, wie niederschwellig ist eigentlich das Impfangebot? Die Frage steht im Raum, müssen das immer Ärzte sein, die impfen? Oder kann das nicht auch in der Apotheke stattfinden? Auch da gibt es die Diskussionen. Auch da gibt es prinzipiell die Bereitschaft, auch in die Apotheke die Möglichkeit zur Impfung zu geben.
So wie es ja auch während Corona schon mal ging, ne?
Genau, das hat funktioniert. Und ich glaube, so eine Spritze zu setzen, das kriegt auch jemand hin, der das geschult bekommen hat. Also das ist schon in Ordnung. Also auf dem Wege kann man sicherlich arbeiten.
Der elektronische Impfpass, den hast du angesprochen, wie so ein kleiner Helfer, der dich dann erinnert, ne? Achtung, Impfstatus ist abgelaufen, du müsstest mal wieder zum Arzt. Sollte ja eingeführt werden, glaube ich, schon länger. Jetziger Zeitpunkt ist 2027, wenn ich mich richtig erinnere. Warum dauert das so lange?
Ja, es ist wie üblich werden halt die Lösungen gesucht und nicht so schnell gefunden. Ich glaube, da würde ich jetzt gar nicht irgendwelche Schuldigen suchen wollen. Das ist eben, wie es ist in Deutschland. Wir haben einfach einen gewissen Vorlauf. Prinzipiell ist es aber gut, dass dieser Schritt eben gegangen wird, dass man sagt, wir machen das, weil das eben genau den Leuten dort hilft, wo es im Alltag häufig klemmt, nämlich an der Zeit, sich um diese regelmäßigen Dinge zu kümmern. Und wenn man da eine einfache Erinnerung hat, im Zweifel bündelt man das auch noch mit anderen Informationen, die man da auf seiner elektronischen Patientenkarte dann eben auch oder seiner elektronischen Patientenakte eben hinterlegt, dass man eben an andere Präventionsmaßnahmen beispielsweise erinnert wird, dann kann man da die Leute niederschwellig auch in ihren Alltagsgewohnheiten abholen und dazu bringen, sich vielleicht an der Stelle besser vorzubereiten auf mögliche Krankheiten.
Und das führt zu dem Punkt bessere Diagnostik. Auch die schützt vor Krankheiten, auch die schützt vor Arbeitsausfall. Ist da auch so eine Art elektronische Patientenakte hilfreich, die einen an Vorsorgeuntersuchungen erinnert? Oder gibt es da noch andere Tricks, mit denen wir die Diagnostik verbessern können?
Ich glaube, da geht es viel darum, die Diagnostik, die wir haben, auch tatsächlich anzuwenden. Also da gibt es ja unterschiedlich gute oder nicht so präzise Messverfahren. Und das kann einem schon helfen, wenn man frühzeitig und regelmäßig sich auf bestimmte Dinge hin prüft und eben untersucht, dass man dann frühzeitig auch eben in die Behandlung hineinkommt und dann eben nicht erst dann, wenn es wirklich zu spät ist, sich zum Arzt begibt. Also auch das ist quasi Teil der Vorsorge, dass man immer wieder prüft, gibt es Dinge, auf die man sich testen lassen kann, bei denen man eben präventiv schon mal guckt, ist da was und kann man dann die Behandlung entsprechend frühzeitig einleiten.
Aber wen müsste man am Ende wirklich in die Pflicht nehmen? Also Krankenkassen, Betriebsärzte, ArbeitgeberInnen oder eben die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer selbst, wirklich Prävention auch zu betreiben?
Ich glaube, eine Gruppe hast du gerade angesprochen, die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber. Die haben ein natürliches Interesse daran, dass man bestimmte Dinge eben auch klein hält. Beispielsweise diese saisonale Grippe. Und dann ist es vielleicht eine gute Idee, wenn man so ein betriebliches Gesundheitsmanagement hat, da auch ganz bewusst Wert drauf zu legen, dass eben der Impfschutz in der Belegschaft hoch ist. Also das kann man den Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern durchaus zumuten. Und wie gesagt, es ist ja auch im eigenen Interesse, daran zu gehen. Und da sind dann eben die Betriebsärzte gefragt. Und wie gesagt, es gibt ja solche Dinge wie ein betriebliches Gesundheitsmanagement, was, wenn man das dann ernst nimmt, auch solche Dinge mit abdecken kann. Also da kann man, denke ich, einiges erreichen.
Wie ein hoher Krankenstand die Wirtschaft belastet und was man dagegen tun kann, darüber haben wir heute gesprochen im Podcast Makroskop. Vielen Dank an Dr. Klaus Michelsen, Chefvolkswirt des Verbands Forschender Pharmaunternehmen. Schön, dass du da warst.
Danke, Philipp.
Wenn Sie nicht genug kriegen können von dem Podcast des VFA, hören Sie rein in unser Format Microscope. Darin versorgt Sie VFA-Forschungssprecher Dr. Rolf Hömke mit spannenden News aus der Wissenschaft. Machen Sie es gut. Mein Name ist Philipp Eins.
Makroskop, ein Podcast des Verbands Forschender Pharmaunternehmen. Kennen Sie unseren Newsletter Makroskop Pharma? Abonnieren Sie den monatlichen Economic Policy Brief. Kostenfrei unter www.vfa.de.